Noch im Herz von Gott, das ist die Serie, wo wir drin sind. Und Gott hat ja über dem David so etwas ganz Cooles ausgesprochen. Er hat gesagt, der David ist ein Mann nach meinem Herz. Und ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir, dass Gott über all meine Fehler und Unzulänglichkeiten, über allem, was vielleicht nicht so gut läuft in meinem Leben, aber ich einfach kann sagen, der Nat ist ein Mann. Wer wünscht sich das auch? Dass Gott über dir kann sagen, du bist ein Mann, du bist eine Frau nach dem Herz von Gott. Wer wünscht sich das? Das ist ein cooler Wunsch, oder? Und ich glaube, es ist eine Serie, die einfach uns hilft, mehr in das Jetzt zu kommen. Ich weiss nicht, wenn das Gott wirklich sagt oder nicht sagt, oder? Das weiss ich nicht. Aber ich glaube, das Bestreben von uns, dass wir sagen, wir wollen den Mann nach dem Herz von Gott sein, wir wollen die Frau nach dem Herz von Gott sein, dass wir in dieser Serie einfach ein bisschen mehr herausfinden, was das bedeutet. Wir wollen einerseits Gottes Herz kennenlernen. Also wenn es heisst, nach dem Herz von Gott, wie ist denn Gottes Herz? Und die zweite Frage ist, wie können wir jetzt unser Herz nach Gottes Herz ausrichten? Was heisst das ganz, ganz praktisch für uns? Ich glaube fest, der Glaube ist nicht ein Thema, wo es darum geht, was tue ich für Gott, was leiste ich für Gott, was kann ich Gott geben, was kann ich Gott bieten, sondern der Glaube ist primär das Thema, dass wir unsere Herzen nach dem Herz von Gott ausrichten tun. Und ich freue mich, dass wir heute ein weiteres Thema anschauen dürfen. Wir haben verschiedene Herzensthemen von Gott schon angeschaut. Gottes Herz für verlorene Menschen. Und uns auf das ausgerichtet, oder Gottes Herz für Beziehungen, Gottes Herz für Anbetung. Und heute, was wir heute anschauen, das ist mehr wie eine Leidenschaft von Gott. Was wir heute anschauen miteinander, das ist das Wesen von Gott. Also nicht nur eine Leidenschaft, sondern er sagt, ich bin einfach so. Gott existiert und er existiert als Liebe. Er ist Liebe. Vielleicht hast du schon Diskussionen mit Menschen geführt, wo es darum gegangen ist, oder das gehört so, gibt es überhaupt einen Gott? Im Geschäft oder in der Nachbarschaft, wenn du eine Frage stellst, glaubst du an Gott? Ja, ich weiß nicht, ob es Gott wirklich gibt oder so. Das ist ganz eine wichtige Frage. Gibt es überhaupt einen Gott? Gibt es Gott so, wie er in der Bibel steht? Aber die noch wichtige Frage ist, wenn es einen Gott gibt, wie ist der Gott? Weil da gibt es ganz viele unterschiedliche Vorstellungen, oder? Und ich glaube, gewisse Leute interessieren sich auch nicht so für Gott, weil sie sich nicht ganz sicher sind, wie der Gott denn wirklich ist. Und es ist so ein guter Moment, wenn du mal in so einer Diskussion wieder drin bist, wo es darum geht, gibt es einen Gott? Dann stell doch einfach mal die Frage, also nehmen wir an, es würde einen Gott geben, wie müsste er sein? Wie stellst du dir, wie könnte er sein? Oder was wäre ein guter Gott so, wie du an Gott denn würdest wollen glauben, oder? Wenn jemand an Gott glaubt, ist ja auch noch nicht ganz klar, wie er sich den Gott vorstellt, was für ein Bild, das er von Gott hat. Vor allem Menschen, die mit christlichem Glauben nicht viel Mut haben, aber am Schluss sagen, ich glaube, es gibt schon irgend so einen Gott, oder? Aber was haben sie für ein Bild, was haben sie für eine Vorstellung, wie Gott wirklich ist? Ist Gott ein strenger Gott? Ist Gott ein distanzierter Gott? Ist Gott ein Gott, der uns näher ist? Ist Gott, der einfach alles beobachtet und alles kontrolliert? So, Big Brother is watching you, haben wir gesagt früher, oder? Einfach so ein Chef, der alles unter Kontrolle hat. Oder ist Gott eher wie ein Vater? Ist er ein liebender Vater, ein strenger Vater, ein fordernder Vater? Die Bibel macht eine ganz krasse Aussage über das Wesen von Gott. Und zwar sagt die Bibel, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das steht nicht, Gott liebt, sondern Gott ist Liebe, das ist ein grosser Unterschied. Also Liebe ist nicht nur etwas, was Gott macht, was Gott tut, sondern Liebe ist sein Wesen. Gott ist Liebe. Und heute werden wir schauen, was das genau bedeutet. Und ich bin überzeugt, wenn wir checken, was das wirklich heisst, wenn Gott von sich sagt, ich bin Liebe, dann verändert das unsere Beziehung zu Gott nochmal. Es verändert unser Verhalten, unser Empfinden gegenüber anderen Menschen und auch gegenüber uns als Christen miteinander. Liebe, ich glaube, ist noch mal etwas Wichtiges, bevor wir da voll einsteigen. Liebe ist wichtig, dass wir es von der richtigen Seite anschauen. Wir definieren Liebe über Gefühle, über Emotionen und so. Und wenn wir Gottes Liebe probieren zu verstehen, aus unserer Sicht von der Liebe, dann funktioniert das nicht richtig. Es ist nicht so, dass unser Verständnis von Liebe Gott definiert, sondern Gott definiert Liebe. Und vielleicht musst du in gewissen Bereichen heute auch noch mal ein bisschen umdenken, was heisst es wirklich, Liebe? Was heisst wirklich, wenn Gott sagt, hey, wir sollen einander lieben, wir sollen in der Liebe unterwegs sein? Weil es geht nicht darum, dass wir Liebe definieren von dem, wie wir es erleben, wie wir es uns wünschen, sondern wie Gott ist. Das ist die Definition von Liebe. Also Gott definiert Liebe und nicht das, was wir empfinden oder erleben. Und wenn du wissen willst, wie die Liebe von Gott ist, dann schau nicht auf deine Gefühle, auf deine Empfindungen, auf deine Erfahrung von Liebe oder deine Vorstellung, sondern schau auf das, was die Bibel sagt, wie sich die Liebe von Gott offenbart. Und eine der grössten Offenbarungen von der Liebe von Gott ist Jesus selber gewesen. Gott ist unsichtbar, wir sehen ihn nicht, aber Jesus hat gelebt. Und im 1. Johannes 1, Vers 18 steht, kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt, offenbart, steht die anderen Übersetzungen. Also, Jesus Christus, Gottes Sohn, der selber Gott ist, hat auf dieser Erde gelebt und er hat uns Gott offenbart. Er hat uns auch sein Wesen offenbart. Er hat uns offenbart, was Liebe heisst, was Liebe bedeutet tut. Kolosser 1, Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und mir hat das einfach einmal den Wert aufgezeigt von diesen vier Evangelien. Oder vielleicht hast du auch schon die Bibel gelesen und kommt erste Evangelium, zweites, drittes und viertes. Du hast ja immer ein bisschen das Gleiche, immer ein bisschen die Geschichte. Aber es gibt, glaube ich, nichts Wertvolleres, wenn wir Gott verstehen, wenn wir Gott wirklich sehen, wie er ist, wenn wir das Leben von Jesus anschauen. Wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Wie hat er Menschen geliebt? Wie ist er mit den Fehlern von Menschen umgegangen? Wie ist er mit den Heuchlern umgegangen? Wie ist er mit Kranken umgegangen? Wie hat er Kranke berührt? Wie hat er die Verlorenen gesucht? Und vor allem auch, welchen Preis hat Jesus für die Liebe gezahlt? Was ist ihm am Schluss wert gewesen? Die Liebe zu den Menschen, die Liebe von Gott, das Wesen, das Liebeswesen, wo Gott ist. Also schauen wir auf Jesus und wir sehen, wer Gott wirklich ist. Wenn wir wissen wollen, wie sich die göttliche Liebe im Alltag anfühlt, gibt es nichts Besseres, als dass wir die Evangelien lesen und schauen, wie ist Jesus gsi. Ich möchte euch drei Facts heute sagen über die Liebe von Gott. Wir könnten ganz, ganz vieles machen, ganze Serie, aber ich habe so drei Punkte rausgesucht und die drei Punkte kannst du mitnehmen und du hast ein ganz frisches, neues Verständnis von der Liebe von Gott. Also, Fakt Nummer eins. Gottes Liebe zeigt sich in der Treue zu dir. Wenn wir ein Gefühl verstehen unter Liebe, dann redet die Bibel viel mehr, dass die Liebe eine Basis ist und auf dieser Basis baut alles auf. Also Liebe ist nicht etwas, das entsteht und wo irgendwann kommt, sondern Liebe ist Basis und auf dieser Basis baut alles aus. Auch die Liebe von Gott ist Basis, wie ein Grundsatz in unserem Leben, auf dem wir alles zusammen aufbauen können. Gott liebt uns grundsätzlich, Gott liebt uns so oder so, weil es ist die Basis von allem. Es ist Basis von dem, dass wir existieren. Es ist Basis von unserer Beziehung zu Gott. Es ist Basis von allem, was Gott anlangt. Ist Liebe. Also nicht etwas, wo irgendwann kommt. Und Gott liebt nicht, weil wir so coole Typen sind. Gott liebt nicht, weil wir so beeindruckende Menschen sind und gute Sachen leisten. Gott liebt nicht, weil wir oberfromm sind und weil wir alles probieren, irgendwie einzuhalten, was wir in der Bibel sehen, so am Maßstab, wie Christen sollten leben. Gott liebt nicht, weil wir so viel Gutes gemacht haben in unserem Leben. Gott liebt uns auch nicht, weil wir ihm so treu sind. So endlos treu, oder? Das schaffen wir ja gar nicht. Sondern 2. Timotheus 2, Vers 13 steht, sind wir untreu? Bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Versteht ihr? Weil Gott Liebe ist, ist er uns treu. Ist er dir treu, durch alles durch. Und er kann gar nicht uns untreu werden, weil er würde sich selber sonst verlieren. Versteht ihr? Weil das einfach zu seinem Wesen gehört. Also Gottes Liebe, die basiert nicht auf irgendeiner Performance, auf einer Leistung, sondern auf dem Wesen von Gott, wo Liebe ist. Und wenn du dich fragst, warum hat mich Gott eigentlich noch nie aufgegeben? Weil er Liebe ist. Weil er treu ist. Und er kann gar nicht dir untreu werden. Wenn du dich fragst, wieso kann ich immer wieder im gleichen fallen und immer wieder vor Gott kommen? Und manchmal sagt es ja dann irgendetwas, hey, du kannst nicht schon wieder von Gott kommen, jetzt hast du wieder nicht gepackt und so. Und mal du kannst, weil Gott kann dir nicht untreu werden, das ist sein Wesen. Er steht zu dir. Wenn du dich fragst, warum steht Gott immer noch mit offenen Armen da, obwohl ich ihn so viel Mal enttäuscht habe. Er kann nicht anders. Es ist sein Wesen, er kann sich nicht untreu werden, kann dir nicht untreu werden da drin. Es geht gar nicht, weil er ist Liebe. Und so die uneingeschränkte Liebe von Gott zeigt sich durch die ganze Bibel durch. Die Bibel ist gefüllt mit Liebesbeweis von Gott. Also wenn du die Bibel lesest, du siehst immer wieder, wow, was für eine Liebe hat Gott, oh, wie treu ist Gott, oh, wie gnädig ist Gott. Einfach, das kommt immer wieder durch die ganze Bibel durch. Und da gibt es so verschiedene so ganz coole Liebesbeweise und es gibt den ultimativen Liebesbeweis von Gott. Den finden wir auch in der Bibel. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Der ultimative Liebesbeweis von Gott. Nebst all dem, was wir sehen, wie Gott seine Liebe immer wieder zeigt, wie es aufgeschrieben ist, gibt es einen ultimativen Liebesbeweis von Gott. Was denkt ihr da? Das Kreuz, da steht es. Das Kreuz, ein ultimativer Liebesbeweis. Römer 5, 8 und 10. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Den Vers 10. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Gott beweist seine Liebe durch das, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wo wir noch Sünder gewesen sind. Wo wir uns noch gar nicht um das gekümmert haben. Gott beweist seine Liebe nicht, weil wir versprochen haben, dass wir uns werden bessern. Er beweist unsere Liebe nicht, weil wir ihn schon geliebt haben. Und er beweist uns seine Liebe auch nicht, weil wir sagen, hey, wir haben es eigentlich verdient mit all dem, was wir für Gott machen. Sondern er beweist seine Liebe, wo wir noch nichts haben wollen wissen von Gott, wo wir noch Sünder sind, sagt die Bibel, ohne Gott gelebt haben, uns nicht für Gott interessiert haben. Johannes 3,16 kennen alles, kennen viele den Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben darf haben. Und das Krasse sind die ersten Wörter da drin. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das zeigt etwas, das so sehr zeigt etwas, wie gewaltig das ist, was jetzt kommt, oder? Also, so sehr hat er sie geliebt. Das hat irgendwie ein Mass angenommen, wo die Liebe wie ein Challenge war in dem Sinne. So sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat. Und manchmal denken wir, so ein Kreuz ist einfach so ein religiöses Symbol. Aber es ist viel, viel mehr als ein religiöses Symbol. Es ist der ultimative Beweis von der Liebe von Gott. Und wenn du dich jemals fragst, und das passiert zwischen dir manchmal, liebt mich Gott wirklich? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Bei allem, was ich jetzt erlebe, ist das ein Gott von der Liebe? Dann hock einfach vor das Kreuz. Hock mal 10 Minuten vor das Kreuz und lass den Film in dir innen abgehen, was an dem Kreuz passiert ist. Und was es alles gebraucht hat, dass Jesus letztendlich den Weg an das Kreuz gegangen ist. Dass er gelitten hat, was er alles auf sich genommen und mitgetragen hat. Seine ganze Scham und Schuld und Fehler und alles zusammen hat er auf sich getragen. Deine ganzen Schmerzen, alle Krankheiten hat er auf sich genommen und ist an das Kreuz gegangen. Warum hat Jesus das gemacht? So sehr hat er dich geliebt. So sehr hat er dich geliebt. Und wenn irgendwie mal so ein Gedanke kommt, Gott, liebst du mich wirklich? Bist du ein Gott, hock vor das Kreuz? Und bleib dort hocken. Und probier dir das vorstellen, was das alles bedeutet hat. Das Kreuz ist die Antwort. Das Kreuz ist die Antwort auf den ultimativen Liebesbeweis von Gott. Es gibt kein stärkeres Symbol für die Liebe. Manchmal denken wir, so ein Herz ist Symbol für Liebe, oder? Machen wir so Emoji, Herzli, Herzli. Eigentlich müssten wir Emoji, Kreuzli, Kreuzli machen. Weil das Kreuz, es gibt keinen grösseren Beweis von der Liebe von Gott wie das Kreuz. Und ich möchte dich fragen, was hast du wirklich für ein Bild von Gott? Kannst du aus tiefer Überzeugung sagen, Gott meint es gut mit mir, ich habe einen guten Gott, ich habe einen liebenden Gott. Gott ist Liebe. Kannst du das aus tiefem Herz sagen? Wie manchmal hast du das schon irgendjemandem gesagt in einer Diskussion? Weißt du, Gott ist für mich Liebe. Und zwar nicht, weil jetzt eine Theorie halt in der Bibel steht, sondern weil du spürst in deinem Herzen. Und weil du weißt. Und weil in der Bibel steht, dass die Liebe ausgossen ist. Römer 5,5 ist ausgossen in dein Herz. Und wir stehen da und wir sind, was wir sind, weil Gott uns liebt. Der dritte Fakt über die Liebe von Gott ist, die Liebe von Gott ist eine hingebungsvolle Liebe. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus sagt, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt. Und was immer wir unter Hingabe verstehen, es hört dort auf, oder es ist die Krönung der Hingabe, wenn man das Leben hingibt für jemand anderen. Und Jesus sagt, niemand hat eine größere Liebe. Und da vor dem Kreuz wird es dir bewusst, es ist nicht nur der ultimative Liebesbeweis, sondern das Kreuz definiert die Liebe. Das Kreuz zeigt am Schluss, wie die Liebe von Gott ist. In aller Vorstellung von Liebe, am Schluss sagt das Kreuz, die Liebe von Gott ist eine Liebe, die sich hingibt. Es ist eine hingebende Liebe. Gott gibt sein Bestes. Gott sieht sein Größtes, sein Einziges, was er hat, sein Wertvollstes, sein Sohn Jesus Christus. Jesus selber hat den Himmel verloren. Alle Privilegien abgelegt. Alles, was er an Recht und Privilegien und Macht und Herrlichkeit hatte, hat er losgelassen. Ist Mensch geworden. Erniedrigt, steht in der Bibel. Er hat sich erniedrigt. Und er ist den Weg gegangen und ist an das Kreuz gegangen und hat sein Leben letztendlich hingegeben. Und wenn wir das nicht verstehen, dass der Grund für all das die Liebe von Gott ist, wenn wir nicht verstehen, dass sein Wesen, Liebe, hinter all dem steht, was da passiert ist, dann haben wir immer ein falsches Bild von Gott. Wir haben immer falsche Motivationen, Sachen zu machen. Wir werden immer Schwierigkeiten haben in Beziehungen, weil wir nicht verstehen, was die Liebe wirklich ist. Und die Liebe von Gott ist eine hingebungsvolle Liebe. Und ich habe mir überlegt, was für eine krasse Sache ist das, oder? Also, der allmächtige, herrliche Gott gibt sein Leben. Jesus Christus hat sein Leben gegeben. Für mich. Warum? Um mir zu zeigen, was Liebe heisst. Um dir zu zeigen, was Liebe heisst. Die Liebe, die sich hingibt. Und eigentlich können wir sagen, die Bibel ist ein Buch über hingebungsvolle Liebe. Nicht einfach über Liebe, sondern über hingebungsvolle Liebe. Und wir sind herausgefordert, auch Menschen zu sein, die auch hingebungsvoll lieben tun. Wie manchmal brauchen wir den Begriff, hey, ich liebe das, ich liebe meine Freunde in der Kleingruppe, ich liebe das oder was auch immer, ich liebe die Person. Aber eigentlich die Bibel redet von einer hingebungsvollen Liebe. Wo Jesus gefragt worden ist, was ist das wichtigste Gebot, hat er eine ganz simple Antwort gegeben. Aber recht radikal. Also es gibt kein Wenn oder Aber in dem innen, oder? Sondern es ist einfach die Antwort, aber sehr bestimmt. Ohne Hintertürli. Matthäus 22, 37 und 39. Jesus antwortete zu der Frage, was ist das wichtigste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites, ebenso wichtiges, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das Wichtigste für uns Christen ist es, die Liebe von Gott zu erkennen und selber genauso hingebungsvolle, liebende Menschen sein. Menschen, die Gott lieben von ganzem Herzen, hingehen, Gott lieben, und Menschen, die andere Menschen hingehen, lieben. Ein Christ erkennst du nicht, weil er so clever, weise ist, so edle Lebensgrundsätze hat. Ein Christ erkennst auch nicht daran, dass er die Steuererklärung immer sehr, sehr korrekt ausfüllt. Dass er nie lügt. Also es ist schön, wenn das Eigenschaften von Christen sind. Wenn mich recht verstehen, oder? Ich glaube, das sollte schon auch irgendwie dazugehören. Aber es ist nicht so, dass Erkennungsmerkmal. Es gibt auch andere Leute, die mit Jesus nichts am Hut haben, die das machen, ganz edle, gute Menschen sind. Ein Christ erkennt schon nicht, dass er nie ausflippt. Das kann auch passieren, so ein genervter Christ. Wir sind heimgekommen von der Skiferie und ich habe extra so ein Ticket gelöst durch den Arlberg, durch ein elektronisches. Da kannst du einfach links vorbei, allen vorbei, oder? Und dann ist so vor mir, plötzlich steht einer, leuchtet ihm seine Nummern auf, er muss rechts weg, ungültig ist gestanden, rot. Autonummer, ungültig. Und da haben wir uns erst mal aufgeregt, oh, was ist das für ein Dödel, oder? Jetzt schockt er dieser Spur und am Schluss muss er gleich weg. Dann bin ich gekommen, leuchtet meine Autonummer. Ungültig, rechts weg, oder? Und ich bin da gestanden, mich haben sie nie, und hinter mir haben sie es umgetan. Und ich dachte, nein, das gibt's ja nicht, oder? Dann fahre ich an das Zollhäuschen an, leicht gereizt. Und eine nette Dame dort sagt, sie sind gültig. Und ich, ja, und? Also, ich sage jetzt auch nicht, was ich alles noch gesagt habe oder so. Ich habe ihnen erklärt, dass das sehr mühsam war. Und so, und auf jeden Fall, wir sind dann heimgefahren, ist alles gut gegangen. Und daheim bin ich angekocht und habe eine Predigt geschrieben über Liebe. Also. Ich bin froh, dass es nicht. Also, das kann passieren, gell? Aber das Merkmal von uns Christen ist eine hingebungsvolle Liebe. Habt ihr das schon mal gecheckt, was das heisst? Nichts anderes als eine hingebungsvolle Liebe. Das ist das Merkmal von uns Christen. Hingebungsvolle Liebe zu Gott und eine hingebungsvolle Liebe zu anderen Menschen. Und es ist nicht schlecht, wenn wir uns ab und zu einfach mal fragen, ist das so bei mir? Ist das ein Merkmal von mir? Hingebungsvolle Liebe gegenüber Gott und anderen Menschen. Ist das wirklich so? Und wir können uns ja fragen, wieso ist denn die Nächstenliebe? Die Bibel redet ja von Nächstenliebe, oder? Wieso ist das so ein grosses Thema in der Bibel? Es ist einfach. Weil unsere Liebe die Antwort ist auf Gottes Liebe. Es gibt keine andere Antwort auf Gottes Liebe wie unsere Liebe. Unsere Liebe ist die Antwort auf Gottes Liebe. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe ist die Antwort auf Gottes Liebe. Im Griechischen steht da das Wort Agape. Und es ist tatsächlich so, dass es im Griechischen unterschiedliche Wörter gibt für Liebe. Wir kennen einfach das Wort Liebe und brauchen es unterschiedlich. Die griechische Sprache ist doch differenzierter. Zum Beispiel gibt es das Wort Agape und Philio. Es gibt noch andere, nochmal zwei Wörter. Aber Agape ist eins und das zweite ist Philio. Beides heisst Liebe. Philio ist so die freundschaftliche Liebe. Emotionale Zuneigung. Liebe, die auf Sympathie beruht, auf Gefühl beruht, auf Nähe, Zuneigung. Das ist Philio, oder? Aber was wir jetzt da über Liebe lesen in der Bibel, da wird nicht das Wort Philio verwendet im Griechischen, im Urtext, sondern es wird das Wort Agape verwendet. Und Agape bedeutet Liebe, aber selbstlose Liebe. Hingebende Liebe. Liebe, die ein Grundsatzentscheid im Leben ist. Nicht etwas, das abhängig ist von dem, passt es mir jetzt gerade oder nicht. Nicht von meinen Gefühlen abhängig ist, sondern Agape ist von meinem Willen abhängig. Ich will das. Ich liebe die Person, ich liebe Gott. Und Agape ist die Beschreibung von der Liebe von Gott auch. Wenn im Neuen Testament von Liebe geredet wird, kommt das Agape-Wort im Griechischen. Auch über Nächstenliebe. Es geht um die Agape, nichts mit deinen Gefühlen zu tun, nichts mit Zuneigung zu tun, nichts mit Sympathie zu tun. Sondern es geht darum, liebst du so, wie Gott dich liebt, bedingungslos, hingehen. Wisst ihr, warum ist das wichtig, dass man das versteht? Filio funktioniert nur bei gewissen Menschen. Agape funktioniert sogar bei den ganz schwierigen Leuten. Das ist eine Liebe, die funktioniert. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Leute mal unsympathisch sind. Und das ist mega gut zum Wissen, weil wir als Church Family nicht einfach ein Haufen Best Friends sind. Das können wir uns wünschen und das ist schön. Und wir reden immer davon, hey, es ist wichtig, dass wir freundschaftlich miteinander unterwegs sind. Aber wir sind ja schon ein krasser Haufen, oder? Und du läufst nicht da durch und sagst, oh, ich will jedem liebst umarmen und abgrüßen oder weiß ich nicht was und so, sondern nein, der ist auch okay, oder? Und auf den anderen hast du mega Freude, gehst hin und umarmst und so. Deine Gefühle sagen dir schon, welcher ist dir jetzt sympathisch und welcher ist dir nicht sympathisch. Aber es ist gut zu wissen, dass Agape nichts mit dem zu tun hat. Gemeinde ist nicht primär ein Freundeskreis. Gemeinde ist Familie. Und in einer Familie wirst du eingeboren. Und in einer Familie kannst du nicht gross bestimmen, wer als nächstes auf die Welt kommt, oder? Oder wer schon vor dir auf die Welt gekommen ist. Sondern die gehören jetzt einfach dazu. Du wirst in eine Familie eingeboren. Und wenn wir das Leben Jesus Christus anvertrauen, dann steht in der Bibel, haben wir das Recht, Kind von Gott zu sein. Das heisst, wir durch den Heiligen Geist haben wir ein neues Leben über und wir sind Kind von Gott. Und du sagst, wow, wie cool ist das? Ich bin ein Kind von Gott. Gott ist mein Vater. Und mein Vater sagt, ich bin die Liebe. Etwas Besseres gibt es nicht in deinem Leben, aber ich komme jetzt noch mit etwas in rein. Du hast noch Geschwister. Massenhaft Geschwister. Versteht ihr? Und was ist jetzt mit denen? Die ticken nicht alle so, wie du tickst. Die denken nicht alle gleich. Da gibt es die Linken und da gibt es die Rechten. Da gibt es die Charismatischen. Und da gibt es die Konservativen. Da gibt es die Oberflächlichen. Und da gibt es die tiefgründigen Menschen. So, Church ist ein Rechtssammelsurium an Menschen. Und du kannst nicht mal sagen, der ist gut und der ist nicht gut. Die sind einfach unterschiedlich, oder? Und Gott hat es ja gemacht. In einer Church am Sonntagmorgen, da hocken die Extrovertierten neben die Introvertierten. Die Stillen zu den Lauten. Die Strukturierten zu den Chaoten. Die Pünktlichen zu den Unpünktlichen. Der am liebsten wird klassische Musik hören, zu dem, was nicht Lüter und Rocker kann sein. Die hocken nebeneinander. Unglaublich. In einer Church-Family gibt es Menschen, sofort bist du mit denen auf der gleichen Wellenlänge. Und dann gibt es andere, sagst du, ja, das ist jetzt einfach nicht so, oder? Versteht ihr? Aber genau das macht eine Church Family aus. Eine Church Family, uns Menschen in der Church Family verbindet eine Liebe, die nicht aufgrund von Sympathie ist, sondern aufgrund von Zugehörigkeit. Aufgrund von Zugehörigkeit, dass wir alles Kind von Gott sind. Dass wir Geschwister sind. Die Bibel sagt, wir sind Schwestern, wir sind Brüder. Im Namen von Jesus. Verbunden durch unseren Glauben. Und Jesus kommt jetzt da mit dem Gebot von der Liebe, oder? Johannes 13, 34 bis 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An dieser Liebe zueinander, in dieser ganzen Unterschiedlichkeit, in all dem, was wir anders sind und anders sticken. Also steht da, ich gebe euch ein neues Gebot. Da müssen wir als erstes einmal stutzig werden. Wieso neu? Das Gebot von der Nächstenliebe finden wir schon im dritten Buch Mose. Also wo Jesus das gesagt hat, alle gesagt, das kennen wir, Nächstenliebe. Hat der Mose schon gesagt, erzählen wir uns auch, also das ist etwas recht Altes, oder? Das ist relativ schnell einmal in der Bibel, Nächstenliebe. Und hat sich durchgezogen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich gebe euch ein neues Gebot und wir können uns fragen, was ist denn jetzt neu? Was ist denn neu, wenn Jesus sagt, liebe einander? Nächstenliebe ist definiert. Seit Tausenden von Jahren, oder? Was ist neu? Wisst ihr, was neu ist? Das Mass von dieser Liebe. Die Definition von dieser Liebe ist neu. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben. Kennen wir alles. Und jetzt kommt's. Das, was neu ist. Wie ich euch geliebt habe. Das Neue an dem ist, dass Jesus sagt, liebet euch so, wie ich euch geliebt habe. Liebet einander so hingebungsvoll, wie ich Jesus euch hingebungsvoll liebe. Und jetzt kommen wir mal wieder zu dem Kreuz, wo Jesus gezeigt hat, was hingebungsvolle Liebe ist. Wo Jesus sagt, es darf dich alles kosten, es darf mich alles kosten und ich gebe sogar mein Leben hin. Das ist die Liebe. Und ihr liebe Church, liebe GVC Frauenfeld, Church Family, liebt einander genau so, wie ich euch geliebt habe, wie ich gezeigt habe, was Liebe darf kosten. Und ich habe mich gefragt, wie viel darf die Liebe für dich mich kosten? Du kannst dir jetzt einfach mich anschauen davon und kannst dir die Frage stellen, wie viel darf die Liebe für den Nati mich kosten? Wie viel darf es mich kosten? Es gibt verschiedene Arten von Preisen, die man zahlen kann. Wie hingebungsvoll ist meine Liebe? Wie hingebungsvoll ist das? So, dass Menschen werden erkennen, dass wir alle zusammen zu Jesus gehören. Wie hingebungsvoll ist das? Wenn du dich das nächste Mal fragst, warum muss ich all die Menschen gern haben hier in der Church? Warum? Und zwar nicht so auf Gefühlsbasis, sondern auf Agape-Basis. Auf dem Entscheid. Warum muss ich das machen? Dann denk einfach, das sind deine Brüder und Schwestern. Und wenn du dich fragst, wie fest muss ich denn dir lieben? Wie fest, dann denk daran, so wie Jesus dich geliebt hat. Nicht mehr. Ist noch beruhigend, oder? Nicht mehr. Aber Jesus hat auch nicht weniger. Er sagt nicht, hey, liebt einander und probiert so ähnlich wie ich euch, also in abgeschwächter Form, aber könnt ihr auch ein bisschen. Nein, er sagt, liebt Menschen so, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus hat gesagt, und einen grösseren Liebesbeweis gibt es nicht wie das Kreuz. Versteht ihr? Wir stehen jetzt so zwischen dem Alltag und dem Kreuz. Und haben die Challenge von dieser Liebe von Gott. Und ich glaube fest, unsere Liebe zu den Menschen unserer Church zeigt sich an dem, wie hingebungsvoll wir sind für die Menschen. Ich habe schon mit Menschen geredet und dann ist es darum gegangen, ja, ich liebe die Menschen, ich liebe die Person. Aber die Frage ist, was hast du schon hingegeben für die Person? Was ist das, was du für die Person gemacht hast? Was hast du von dir hingegeben für die Person? Weil es ist die einzige Definition von dieser Liebe, die Hingabe. Das einzige Maß, das wir kennen für die Liebe, ist Hingabe. Und ich glaube, wir müssen so ehrlich sein miteinander und sagen, wir können nicht von Liebe gegenübereinander reden, wenn wir nicht bereit sind, uns hinzugeben für das. Unsere Zeit hinzugeben für das. Für den Menschen, wo wir sagen, ich liebe ihn. Unsere Energie hinzugeben. Unser Geld, unsere Ressourcen hingehen und sagen, ich mache alles, weil ich beweise meine Liebe zu dem Menschen. Es ist so nichts Theoretisches, die Liebe. Liebe unter uns zeigt sich, wie hingebungsvoll wir sind. Und ich bin überzeugt, dass das eines der wichtigen Kriterien ist für einen Mann und eine Frau nach dem Herz von Gott. Die hingebungsvolle Liebe. Wie hingebungsvoll ist unsere Liebe? Sind wir bereit, uns wirklich hinzugeben? Das Maß dieser Liebe zeigt sich in der Hingabe. In der Hingabe zu Gott. In der Hingabe zu anderen Menschen. In der Hingabe zu der Church Family. Lieb Gott von ganzem Herzen. Mit allem, was du hast. Mit totaler Hingabe. Und genau so lieb Menschen. Von ganzem Herzen, mit totaler Hingabe. Lieb die Menschen. Und an dieser Liebe, die wir hier in der Church untereinander leben, genau die hygiene Liebe unter uns, das ist das, was andere Menschen erkennen, da ist Jesus im Zentrum. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was dürft ich deine Liebe zu deinen Geschwistern in dieser Church Family kosten. Nimm die Frage mit. Was darf sich kosten, die Liebe zu dieser Church Family, zu den Menschen in dieser Church Family? Die Bibel sagt, das ist das beste Übungsfeld für die Agape-Liebe. Das beste Übungsfeld ist Church Family. Church so als Trainingsfeld. Für die hingebungsvolle Liebe. Hebräer 10, 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen. Zu erweisen. Nicht Liebe zu sagen. Nicht Liebe zu denken. Liebe zu erweisen. Und das heißt Hingabe. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben. Den Vers brauchen wir gerne als Pastoren, einfach weil das die Leute in der Kirche kommen, oder? Nicht fernbleiben, oder? Steht in der Bibel. Nicht die Versammlungen versäumen, aber wisst ihr warum? Es hat einen Grund. Das heißt nämlich, weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass ihr am Sonntagmorgen nicht daheim bleibt und Gipfel essen, sondern dass ihr da hinkommt, weil das ist der Ort, wo wir einander Liebe erweisen. Das ist der Hauptgrund. Wir leben miteinander das. Wir wollen einander gegenseitig die Liebe erweisen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das ist unsere Aufgabe, bis Jesus wiederkommt. Liebe erweisen einander. Einander Liebe erweisen und Gutes tun. Und das heisst nicht, du musst am Bahnhof rennen und jetzt reden wir von der Church. Die Bibel redet im Fall mehrheitlich, wenn es um Liebe geht, um Nächstenliebe geht, von der Church, von den Gläubigen. Und wenn wir das Gläubige nicht schaffen, dann müssen wir gar nicht am Bahnhof säckeln. Das fängt hier an. Und da drin, das ist das Merkmal von uns als Church. Die Art von Liebe, die hingebungsvolle Liebe, das ist ein täglicher Entscheid. Und die kannst du immer wieder fällen, egal was du gerade fühlst und wie es dir geht. Du kannst sagen, mal, ich liebe die Menschen. So wie Jesus mich geliebt hat. Bedingungslos. Von Grund auf. Basis. Und ich habe ein paar Fragen, die ich dir jetzt einfach mitgeben will. Und du kannst die einfach so für dich hören und dir selber Gedanken darüber machen. Liebst du Menschen nur dort, wo Sympathie da ist? Oder liebst du Menschen auch dort, wo es herausfordernd ist? Gibt es Personen, wo du bewusst mehr Agape-Liebe schenken? Wo du merkst, Filio ist da nicht ganz gross am Platz, aber ich merke, Agape-Liebe, das wäre es für die Person. Die hingebungsvolle Liebe. An was sieht man deine hingebungsvolle Liebe in dieser Church ganz konkret? Erkennen wir selber einander an dieser hingebungsvollen Liebe? Wenn wir uns selber nicht an dieser hingebungsvollen Liebe erkennen, wie sollen Menschen um uns herum, außerstehende Menschen, Jesus erkennen an unserer Liebe? Verstehen wir? Dienst du aus Liebe oder aus Pflichtgefühl? Bist du bereit, Zeit, Kraft, Ressourcen aus Liebe zu investieren? Weil du sagst, es ist ein Teil von meiner gelebten Agape-Liebe, ein Teil von meiner gelebten, hingebungsvollen Liebe, was ich da mache. Und dann geht es nicht darum, wie ich mich fühle, sondern geht es darum, was ich lebe. Lebst du das? Was darf sich meine Liebe zu Gott und zu den Menschen kosten? Wir hocken alle auf so einem Alpha-Flyer drauf. In 3 Wochen könnt ihr einen Kübel rühren. Und ich weiss es. Den Alpha-Flyer jemandem zu geben, kostet in ganz vielen kostet einfach etwas. Überwindung. Du brauchst Mut, irgendwo hinzugehen. Und am Schluss sagt dir die Person, komm, dann kostet sie noch 7 Abend. Gell? Und ich sage immer so, mein schlimmster Absagen von Alpha-Kurs oder von jemandem gesagt hat, ja, ich weiss, ich muss meinen Nachbarn einladen, aber die Daten sind mir nicht günstig.
Und sage ich, was dürfte ich denn die Liebe kosten? 7 Öbet. Und ich möchte dir das wirklich sagen, was dürfte ich der Alpha Life Flyer kosten, wo du jetzt drauf hockst? Das kann das Leben von einem Menschen total verändern. Und ich weiss, ich bin auch nicht der Typ, der locker von Briefkasten zu Briefkasten säckelt und einfach mit jedem über den Glauben redet. Aber jetzt hast du 3 Wochen Zeit. Und du darfst zeigen, was sich das kosten darf. Du kannst dich auch fragen, wie könnte mich Gott heute zu einem konkreten Liebesschritt herausfordern? Oder für welche Person möchte ich mich neu entscheiden, ich liebe die Person hingebungsvoll? Vielleicht jemand, der halt ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Wo du nicht alles verstehst. Aber kannst du sagen, hey, ich liebe die Person hingebungsvoll. Vielleicht gibt dir Gott ein paar Namen. Vielleicht gibt dir Gott ein paar Gesichter. Und wo er dir sagt, hey, Agape-Liebe für die Person. Lieb sie, hingebungsvoll. Und dann überlegt er, was heisst Hingabe. Was gibst du, dass die Person die Liebe sieht und spürt? Können wir beten miteinander. Jesus, wir haben eine tiefe Dankbarkeit in unserem Herzen, wenn wir das Kreuz vor unseren Augen haben. Und wenn wir in unserem Kopfkino probieren, einen Film laufen lassen von dem, was es dich gekostet hat. Wenn wir dich sehen, wie du den Himmel verloren hast, die Herrlichkeit verloren hast. Wie du auf die Erde gekommen bist. Als kleines Kind, schutzlos. Wie du auf der Flucht gewesen bist. Wie du dein Leben an gelebt hast, dass das Reich von Gott auf sichtbar wird, wie du Menschen geheilt hast. Wie du aber alles gegeben hast für das. Wie du alles zurückgelassen hast, deine Familie zurückgelassen hast. Und wie du am Schluss den Weg an das Kreuz gegangen bist. Und Jesus, dass wir dürfen wissen, wo du an einem Kreuz gehangen bist, hast du ein Bild von jedem von uns vor Augen gehabt. Und gesagt, das habe ich für dich gemacht. Und das ist meine hingebungsvolle Liebe für dich. Und das ist das Wesen von Gott. Und auf dem Wesen darfst du aufbauen. Alles, deine Gottesbeziehung. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Menschen. Und Jesus, wir wollen tief den Ruf verstehen, den du hast, und lieben euch genau so. Und an dieser Liebe werden andere Menschen wieder dich, Jesus, erkennen. Es ist so ein einfacher Satz, aber er ist so kraftvoll, aber auch so herausfordernd. Und Jesus, bete ich dafür, dass wir ablegen können, was uns daran hindert, andere Menschen hingebungsvoll zu lieben. Ich bete dafür, dass wir loslassen können, was uns abhält, die Agape-Liebe zu leben im Alltag. Und ich bete dafür, dass unsere Emotionen und Gefühle dürfen geschützt sein, wo sie gegen die Agape-Liebe arbeiten. Dass wir ein reines Herz dürfen behalten für Menschen. Egal, was sie machen und ob sie uns sympathisch sind oder was auch immer, total Antitypen zu uns, dass wir ein reines Herz dürfen haben für die Menschen, wo gefüllt ist mit dieser Agape-Liebe, mit dieser hingebungsvollen Liebe. Und lass uns Menschen sein, die nie sagen, der Preis ist mir zu hoch für die Person. Sondern, dass wir das dürfen leben. Und ich bete für unsere Church, für die Einheit und Gemeinschaft und die Liebe unserer Church. Und dass wir in diesen Zusammenkünften am Sonntag, dass wir die Liebe leben und dass wir die Liebe trainieren. Und dass wir das dürfen wissen, wie wichtig das ist, bis an den Tag an Jesus, wo du wiederkommst. Und wir freuen uns auf den Tag. Aber bis dorthin wollen wir eine Church-Family sein, die Agape-Liebe lebt. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass deine Liebe nochmal neu ausgossen wird in unsere Herzen. Dass wir es nicht aus uns machen, sondern dass wir es aus dir raus dürfen machen, weil du uns zuerst gelebt hast. Und Heiliger Geist, durch dich, die Liebe von Gott in uns hineinlebt. Und wir ehren dich dafür von ganzem Herzen. Amen.